habe ich euch was mitgebracht. Eigentlich habe ich das Worship-Team gebeten, das Magnificat zu singen. Aber sie üben noch. Ich habe euch das mitgebracht von einem Gymnasium, glaube ich, irgendwo in Österreich. Und wollte euch das mal vorspielen. Einen Teil des Bibeltexts, den wir uns heute Morgen angucken. Also Licht aus, Film ab. Bisschen lauter vielleicht. Ich danke dir einfach für diesen Lobpreis, den wir uns heute Morgen anschauen, der durch die Geschichte eingegangen ist als das größte Lobpreislied überhaupt. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir das verstehen, was Maria, diese arme, junge, vielleicht auch analphabetische junge Frau, dort gebetet hat. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch heute Morgen deinen Geist ausschütten willst. Und ich bitte dich, dass du sprichst, dass wir dich verstehen können, was du uns zu sagen hast, im Namen Jesu. Amen. Wow, ich finde das richtig cool. Ich bin jetzt nicht der typische Klassiker, aber das Stück, ich habe es jetzt vorwärts und rückwärts überall, das singen auch Chinesen und Schweizer und Afrikaner, habe ich keine gefunden, sonst hätte ich noch so einen Kinderchor aus dem Kongo oder so singen lassen. Das ist eines der, oder eigentlich das weltbekannteste Lobpreislied überhaupt, das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gegangen ist. Also wenn ihr da mal nachblättert, wie viele Komponisten sich dieses Textes angenommen haben, und das passt auch total in unsere Adventszeit. Es gibt eigentlich keine Adventszeit in den traditionellen Kirchen, wo dieses Lied nicht gesungen wird. Und diesen Text schauen wir uns jetzt heute Morgen an. In unserer Serie, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter auf Erden. Genau. Der Grund dieses Liedes ist ihr Glaube. Dieses Lied handelt von Freude, von Begeisterung, was sie singt. Wir schauen uns gleich diesen Text an. Ihr habt den Anfang, habt ihr mitbekommen. Man könnte meinen, Maria ging es richtig, richtig gut. So wie es dir vielleicht gehen soll am Heiligabend. Ich sag mal gehen soll, ja. Am Heiligabend geht es ja allen gut. Das gehört ja dazu. Stell dir vor, du sitzt da im Kreis und da zieht einer so ein Gesicht oder so. Das passt ja irgendwie nicht. Und doch ist es so, eigentlich, dass Heiligabend verändert sich ja unsere Nation nicht. Unser Land ist ja nach wie vor das Gleiche. Und ich habe mal so ein paar Statistiken mir mal angeschaut. Etwa jeder dritte erwachsene Deutsche leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Störung. Ja? Das sind über 16 Millionen Menschen. Dann, die Anzahl der Behandlungstage für psychische Störungen von 1990 bis heute sind um etwa 40% gestiegen. Und insgesamt sind solche psychische Störungen für die meisten Krankenhaustage mittlerweile verantwortlich. Das war im Spiegel alles nachzulesen. Ja, und das gilt durch das ganze Jahr durch, das gilt natürlich auch für Heiligabend, wenn wir mal schön unsere Maske aufsetzen. Ja? Aber eigentlich ist es so, die Seele in uns sagt uns, wie es uns wirklich geht. Und das sind wir eigentlich schon am Kernpunkt. Wir haben hier im Text, heißt es am Anfang, meine Seele erhebt den Herrn. Das haben wir eben gehört. Mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Das ist das, was Maria betet und was sie auch wirklich so empfunden hat. Bei uns ist es manchmal umgekehrt. Während wir darauf achten, dass alles außenrum stimmt, eine gute Atmosphäre ist, eine schöne Atmosphäre ist und wir versuchen das auch irgendwie hinzukriegen über Weihnachtsmarkt und Glühwein und Geschenke kaufen und Weihnachtsfeiern hier und da und dann Heiligabend und so weiter, kann es doch sein, dass innen in uns drin eine Jauchegrube ist. Ja? Und bei Maria war es genau umgekehrt. Sie lebte sozusagen in einer Jauchegrube. Ja? Mit diesen ganzen Umständen, wir haben uns das ja ausführlich angeschaut, diese junge Frau, keine Bildung, diskriminiert, schwanger mit 16, gesellschaftlich völlig außen vor. Im Grunde genommen könnte man sagen, sie lebte in einer Jauchegrube. Und doch innen drin war etwas, das war so powerful, dass sie in der Lage ist, dieses Lied zu singen. Also richtig von innen raus kommt das. Und das haben wir hier. Meine Seele erhebt den Herrn. Ja, merkt ihr? Sie sagt nicht, ich fühle mich so toll. Es ist alles so wunderbar um mich rum. Alle jubeln mir zu. Alle freuen sich, dass ich den Messias auf die Welt bringe. Ja? Das war ja überhaupt nicht bekannt gewesen. Nein, sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Innen. Mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Sie hat es zugelassen, auch das haben wir uns ausführlich angeschaut, sie hat es zugelassen, dass Gott an sie rankommt. Und sie hat es offensichtlich einfacher als viele von uns, weil wir müssen erstmal von unserem hohen Ross runterkommen, damit Gott an uns rankommt. Das ist oft unser Dilemma. Warum kommt denn Gott nicht so an uns ran? Warum hören wir, Matthias hat es eben angesprochen, das ist doch schon gewaltig, ja, was es da gibt an Aufbrüchen. Ich war ja selbst dort im Kongo gewesen, zu sehen, wie sich Menschen scharenweise, reihenweise bekehren. Die Leute haben tatsächlich nichts mehr zu verlieren. Also im Kongo, mir hat das mal einer gesagt, der sich da sehr gut auskennt, so auch weltweit in verschiedenen Ländern, der hat gesagt, dieses Volk, das ist ein Phänomen, wie die bis jetzt überhaupt überlebt haben. Da ist immer irgendwelche Rebellion. Da geht es immer zur Sache. Die müssen ständig darum fürchten, dass sie umgebracht werden. Anarchie ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und das erleben die da sozusagen. Ja? Und doch siehst du, wie die Menschen, die Gott haben und sich nach Gott sehnen und wie sie Erfahrungen machen und wie sie trotzdem solche Lieder vielleicht auch singen können. Wo innerlich, sie leben in dieser Güllegrube und innerlich passiert aber da was, da ist was los. Ja? Denn er hat hingeblickt, haben wir hier gelesen, Vers 48, auf die Niedrigkeit seiner Magd. Sie lässt Gott an sich ran. Gott ist mein Retter. Und das ist nicht ein wirres Gefühl, was sie davon sich gibt, was wir hier lesen. Sondern in dem Moment, wo sie ihren Geist für Gottes Geist öffnet, kann Gott sozusagen, ja, ich gebraucht diesen Vergleich nochmal mit diesem Güllefass. Ja? Wenn ein Mensch sich diesem öffnet, dann legt Gott seinen Schlauch, seine Pumpe da rein und saugt diese ganze Gülle raus. Das ist Gottes Wunsch in unserem Leben. Wir versuchen, eine Klimaanlage drumherum zu bauen und das irgendwie zu belüften, dass es nicht so stinkt. Ja? Aber Gott, möchte uns davon reinigen. Und das ist das. Jesus kommt auf die Erde. Sie bringt ja praktisch den Messias selbst auf die Welt. Sie hat ihn ja innerlich in sich drin. Aber das ist nicht das Ding, was sie so begeistert. Sie redet nicht so viel von sich, von ihrer Person und so weiter, sondern von ihrer Seele und von ihrem Geist. Das ist der Punkt. Das ist die gute Nachricht. Gott kommt in die Welt und er macht etwas neu von innen heraus. Unser Dilemma ist, das wissen wir eigentlich alle, unser Dilemma ist, dass wir von Natur aus keine Menschen sind, die in einem Evolutionsprozess drin sind. Evolution gibt es nicht. Evolution ist etwas, was sich automatisch immer höher entwickelt. Aber der Punkt ist, wir entwickeln uns nicht höher, sondern wir unterliegen einer Devolution sozusagen, ja? Es geht eigentlich alles rückwärts und das wissen wir. Je älter wir werden, umso mehr sammelt sich diese Gülle in uns drin. Das entwickelt sich nicht selbst immer besser. Das wäre halt eben schön. Und weil das nicht so ist, versuchen wir es äußerlich immer weiter zu entwickeln. Ich denke, es ist ein gutes Beispiel mit der ganzen Technik, die wir haben. Ja? Nehmen wir mal so ein iPhone. Die wenigsten von euch haben sowas. Ja, aber nehmen wir mal so ein iPhone, ja, du hast jetzt ein iPhone 4. Dieses iPhone 4 wird sich nicht evolutionieren zum iPhone 6. Das wäre doch schön, oder? Dann hätten wir ja weniger Probleme, dann wären wir vielleicht in manchen Dingen auch glücklicher und so auch mit der ganzen Technik. Aber das hält ja den ganzen Konsum am Laufen, dass du dich jetzt vielleicht nochmal freust auf Weihnachten, da vielleicht so irgendwas am Tisch liegt. Vielleicht. Aber es passiert nicht von selbst, deswegen müssen wir das immer von außen, es wird immer von außen alles gemacht. Aber innerlich bleibt das halt eben alles am Gleichstand. Aber der Punkt ist der, in dem Moment, wo ein Mensch wie Maria sich diesem Gott öffnet, dann passiert was. Und das sehen wir hier im nächsten Vers, wo sie sagt, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Was hat er denn Großes getan? Sie hat Gott an sich rankommen lassen. Es war noch nicht mal das, was ja schon riesengroß war, dass sie den Messias zur Welt bringt, dass sie einfach ein Werkzeug wird für Gott. Nein, es war noch mehr. Sie merkt, Gott hat sie erreicht oder sie hat sich für Gott geöffnet. Gott ist da. Es geht etwas in ihrem Leben, es geht was auf und deswegen besingt sie das hier auch. Es passiert, wenn ein Mensch sich Gott öffnet, dann passiert das, was wir in 2. Korinther 5 lesen. Daher, wenn jemand in Christus Jesus ist, dann ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Ja, mit diesem Beispiel, Gott zieht diese Gülle aus meinem Leben raus und dann heißt es weiter im 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist so richtig powerful. Es geschieht eine ständige Erneuerung unserer Seele. Und das ist das, was wir brauchen. Und deswegen ist das eine gute Nachricht, dass ich das erleben kann. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, You are more than enough for me. Du bist mehr als genug und wenn ich dich habe, brauche ich eigentlich nichts anderes mehr. Und je nachdem, wie viel du mehr um dich herum brauchst, wie viel Ermutigung und wie viel Geschenke und wie viel Dinge um dich herum zeigen den Zustand deiner Seele, wie viel Defizit du da hast. Maria war voll. Sie war voll und da geht ihr Herz über in diesem Lobpreis. Und ihr ist es eigentlich, ja egal will ich jetzt nicht sagen, es hat sie sicherlich auch belastet, diese Umstände. Aber das war letztendlich nicht relevant gewesen, weil ihre Seele in Gott zur Ruhe gekommen ist. Weil da eine Verbindung da war. Und das ist der Punkt, den müssen wir verstehen. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zu diesem Inhalt dieses Liedes. Wenn wir dieses Lied uns anschauen, was sie dort singt, ich will euch einfach mal diese paar Verse lesen, müssen wir eigentlich ehrlicherweise sagen, subjektiv betrachtet, gibt sie Sachen von sich, die gar nicht stimmen. Ja, es heißt im Vers 50, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Nun, klar, wir verstehen das im Nachhinein. Aber in dem Moment, wo sie das hier ausspricht, sie war ja noch nicht mal zurück in die Höhle des Löwen gegangen. Sie war noch bei Elisabeth und sie war 3 Monate dort. Also wir haben das ja gesehen, die Schwangerschaft war schon sichtbar. Sie kam zurück nach Nazareth und muss sich diesem ganzen Hohn aussetzen. Da war nicht viel von Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht. Also rein subjektiv hat sie da nicht viel Barmherzigkeit erlebt, von außen gesehen. Oder wie es hier weiter heißt, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Okay, sie war schwanger, das war schon ein Wunder gewesen. Aber mit Macht in dem Sinn war da im Blick auf sie noch nicht viel passiert. Höchstens, dass andere mit Macht in ihr Leben reinsprachen. Und das auch immer wieder taten. Oder er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Sie waren immer noch da. Die Römer waren noch da, die sie besetzt hatten. Die Juden waren da, die sie diskriminiert hatten. Die ganze Verwandtschaft war da, wo sie noch richtig einen wahrscheinlich auf den Deckel bekommen hat. Oder Vers 52, er hat Mächtige vom Thron hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Herodes war und der Klerus, die saßen alle noch auf ihren Thronen. Vers 53, Hungrige hat er mit Gütern gefüllt und Reiche hat er leer fortgeschickt. Sie war nach wie vor hungrig. Sie war nach wie vor hungrig und sie war mittellos. Und da waren andere, die wurden immer reicher. Die bedienten sich einfach. Ja, und dann diese letzten Verse, Vers 54, er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken und so weiter. Nach wie vor war Israel unter diesem gewaltigen Druck unter der römischen Hand gewesen. Also was singt sie da eigentlich? Das stimmt doch gar nicht. Keiner von uns hätte so einen deplatzierten Worship gemacht oder Lobpreis. Kann ich nicht singen. Das stimmt da nicht mit meinem Zustand überein. Es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sagen, hey, das Lied kann ich nicht singen. Ich fühle mich nicht so. Nun, der wesentliche Punkt, und das schauen wir uns hier an dieser Geschichte an, und das ist der Kern der Sache. Sie setzt das Futur in Perfekt, ja? Ihr Grammatiker, ihr Deutschlehrer und Profis. Ich bin da eigentlich der Letzte, der hier was zu sagen könnte, aber Futur heißt, er wird machen. Oder so beten wir auch häufig. Gott, kannst du bitte machen? Wirst du das machen? Was betet sie? Sie betet, Gott, ich danke dir, dass du bereits gemacht hast. Das ist ihr Gebet, obwohl es noch gar nicht da war. Und ich glaube, dass ausgerechnet dieses Gebet als das größte Lobpreislied in die Geschichte eingegangen ist, als das Magnifikat, hängt damit zusammen, dass sogar der Reformator Luther sagt, es ist billig, dass man dieses Lied noch lasse bleiben in der Kirche. Ich meine, es war schon für Luther eine große Nummer. Ja? Immerhin hat er so mit Maria und so, hat er schon so seine Probleme gehabt, ja? Also mit der Marienanbetung. Aber er hat es rübergerettet. Er sagt, das ist so ein gewaltiger Text, das ist so eine gewaltige Aussage. Und ich sag mal so, ich finde das so stark, dass wir dieses Beispiel haben, dieses jungen Mädels, dieses unscheinbaren, armen, jungen Mädels. Und ich sag einfach, wenn die das kann, dann kannst du das auch. Wenn die so beten kann, dann kannst du das auch. Wenn die so einen Glauben hat, dann kannst du den auch haben. Unbedeutend, einfach strukturiert und so weiter. Es sei denn, du bist das Gegenteil von Maria. Du bist sehr stolz auf dich, was du bist, was du kannst, was du tust. Dann wäre das halt wieder schwierig. Ich gebe mal 2 Referenzen zu diesen Versen oder zu dieser Sache, dass sie dieses Futur in Perfekt betet. Das finden wir zum Beispiel in Markus Kapitel 11, Vers 14. Da heißt es, alles, sagt Jesus, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ist doch stark, oder? Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Oder es heißt weiter im 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt oder hat die Welt überwunden. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er ist gekommen, um in uns hineinzukommen, um etwas zu tun, um etwas zu bewirken in uns. Und wir dürfen uns daran festhalten. Ich darf glauben, dass ich im Grunde genommen schon am Ziel angekommen bin, dass ich schon überwunden habe. Und das darf ich auch in Worte fassen. Jetzt betrachte mal dein Leben mit der Schablone Marias und dann glaube. Halt dich daran fest. Das ist das, was sie macht. Sie begegnet den Widrigkeiten und den Widernsachen mit dem sogenannten, mit Worten des Glaubens. Das sind Worte des Glaubens, die sie hier betet. Schau dir das hier nochmal an. Nur ein paar Aussagen hier nochmal, damit wir verstehen, was betet sie hier. Sie sagt hier, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Sie weiß bereits, sie hält daran fest, sie hat eine Begegnung mit einem Engel gehabt, ja? Klar, er hat ihr gesagt, hey, du wirst schwanger werden und so weiter, aber sie kannte die Umstände nicht, aber sie hält sich an dem mächtigen Arm Gottes fest und sie glaubt einfach, was will sie auch sonst? Sie sieht nur ihre Ohnmacht und sie sieht die Allmacht Gottes und sie hängt sich daran und sagt, Gott, du hast das schon vollendet und jetzt gehe ich diesen Weg. Lern mal so oder versuch mal so zu beten. Versuch mal dein Gebetsleben umzuformen, sozusagen. Ja? Dass du zum Beispiel so in der Weise betest, Gott, ich bin völlig machtlos hier. Aber ich danke dir, Gott, dass du bereits die Situation siehst und bereits eingegriffen hast. Weil ich mich an dir festhalte, weil ich mich an deinem Wort festhalte. Nicht wegen mir, sondern weil du Gott bist. Nicht wegen mir. Er hat hingeblickt, das haben wir eben gesehen, auf die Niedrigkeit seiner Magd. Das ist gerade der Punkt. Ich finde das immer so stark. Ich muss ja gar nichts sein, nichts bringen, sondern ich kann so kommen, wie ich bin. Ich kann mich öffnen, das haben wir eben gesehen. Ich lege meine Seele hin und sage, Gott, erbarm dich darüber, mach du das. Mach du dieses Güllefass leer, erneuere du mich ständig. Und dann komme ich mit meiner Ohnmacht in dich hinein und dann kommst du mit deiner Vollmacht. Vers 45 hieß es, und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Das hat Elisabeth ihr gesagt. Glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was vom Herrn zu ihr geredet ist. Mit anderen Worten, was Gott verspricht, das hält er auch. Hallo, hörst du? Was Gott verspricht, das hält er auch. Was verspricht er denn? Er verspricht uns so viel in diesem dicken Buch. Kennst du das? Kennst du das? Wer von euch hat das Buch schon mal ganz durchgelesen? Wir sind jetzt am Ende des Jahres angekommen. Mach das mal, lese diese Bibel. Ey, du bist schon 30 Jahre Christ, du kennst alle Herr der Ringe in- und auswendig. Was soll ich noch aufzählen? Ja? Du kennst viel, du hast dein Ingenieurstudium gemacht, du hast alle möglichen langweiligen Krimskrams reingezogen, ja, weil du es halt machen musstest. 400 Seiten hier, 800 Seiten dort, irgendwelchen Firlefanz, das sagst du, hey, warum muss ich mir das antun? Damit du einen guten Abschluss hast. Und dieses Buch, du bist vielleicht 30 Jahre Christ, du hast das Buch noch nicht einmal durchgelesen. Shame on you. Ja, überleg dir das mal. Ey, sprich mal mit einem Moslem und sag ihm, hey, das ist so toll, was wir hier sehen. Ja, Wort Gottes. Und er fragt dich, hast du das Buch schon mal durchgelesen? Nö. Ja, Johannes 3, Vers 16, vielleicht Johannes Evangelium mal. Oder ich lese halt die Losung, da komme ich auch alle 100 Jahre mal vielleicht mal halb durch die Bibel durch. Hier stehen alle Verheißungen drin. Und wisst ihr was? Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch liebe. Und die Leute fragen mich manchmal, kommen sie, hey, wo hast denn du Ausbildung gemacht? Das sage ich, hey, vergiss es, die Ausbildung, das waren ein paar Jährchen, da ist nicht viel hängen geblieben. Sondern das, was ich im Herzen habe, habe ich durch das Studium, durch das Lesen von Gottes Wort, in der S-Bahn, zu Hause, ich habe es jetzt auch als App schon länger, Hammer, oder als Hörbibel. Hey, suchst du noch ein Weihnachtsgeschenk für deinen Liebsten, kauf eine Hörbibel. Und du stehst im Stau und dann hörst du Bibel und sagst, hoffentlich geht der Stau noch eine Viertelstunde länger. Ich bin gerade mittendrin, ja. Ich bin neulich auch eine längere Strecke gefahren und ich habe die ganze Offenbarung gehört, ja. Und ich dachte, hey, herrlich, der lange Weg, ja. Warum sage ich das? Worte des Glaubens. Wenn du das Wort Gottes kennst, das ist bombenvoll mit Verheißung. Es geht nicht darum, dass du irgendein Blödsinn betest und sagst, oh, das mache ich jetzt auch schon. Jetzt habe ich das schon empfangen, ja? Gott, ich danke dir, dass ich das iPhone 6 am Weihnachten bekommen habe. Ja, es ist Blödsinn. Man kann es ja mal versuchen, wenn Gott das jetzt vielleicht auch unbedingt will, aber da steckt so viel drin. Gott offenbart seinen ganzen Schatz und er hat es echt geschafft, dass er 2000 Jahre lang hat er dieses Buch durchgebracht. Und ich glaube, das ist nach wie vor Gottes Wort von A bis Z. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das zu glauben. Und halt daran fest. Und dann liestest du morgens früh, liestest du irgendwas, bist vielleicht gerade im Hesekiel und denkst, boah, was ist das mühsam. Ich lese gerade Hesekiel zurzeit, ja. Und dann springt dich plötzlich ein Vers an und du sagst, oh Gott, und daran möchte ich mich festhalten. Ich hab so ein Anstreichsystem und ich habe eine Farbe, das sind alles Dinge, die ich in Gott habe, wo Gott mir verspricht, halte daran fest. Das ist so toll. Und dann nehme ich diesen Vers und trage den mit in den Tag rein. Und dann kann ich das so beten, sage ich, Gott, es ist vollendet. Und daran halte ich fest. Und das mache ich. Bonhoeffer sagt hier über diese Verse, die Maria betet, über diesen Lobpreis, es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, also stolz im nicht im Sinn von ich bin stolz auf mich, ja, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht, ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Hier ein konkretes Beispiel nochmal, Vers 51 im zweiten Teil. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Und du liestest das und du betest das und Gott und das, du bist Gott. Und ich sage das, ich gehe. Du siehst diese Arbeitssituation, in der ich drin bin. Aber ich danke dir, dass du das bereits vollbracht hast. Und da gehe ich jetzt hinein und ich will das erleben, ja. Ich musste so denken, als wir 2001 rum, waren wir unten im ersten Stock, zwei, drei, noch hier davon, die erinnern sich, im Kino, das war ein ehemaliges Kino gewesen, in der Marienstraße, und da hatten wir unsere Räume, das war nicht schön, ja. Und ich war da noch Hausmeister und war da irgendwas gerade am Putzen oder keine Ahnung, was ich gemacht habe. Nebenher war ich ja neben meinem Pastoren-Ding da noch Hausmeister, und da kamen gerade so zwei geschniegelte Businessmen da an mir vorbei, die kamen gerade aus dem Aufzug und der eine frug den anderen, und was ist denn jetzt hier so in den Räumen drin? Der andere sagte, ach, das ist so eine kleine schmierige Sekte. Ja? Und ich stehe da und ich bin da am Fegen oder was, ja, sage ich, danke Gott. Und ich war damals nicht in der Lage gewesen, das zu beten, was Maria betet. Hätte ich das gemacht, das wäre dran gewesen zu sagen, Gott, lass die doch reden. Ich halte daran fest und du wärst zum Ziel kommen. Und danke dafür, dass ich diesen Weg hier gehen kann. Und wisst ihr, was das Interessante war? Ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Diese Firma, oder wo die jetzt herkamen, dieser Laden ging ein Jahr später vor die Hunde, bankrott, Konkurs. Und da mussten die raus. Und wir sind immer noch in der Marienstraße. Die kleine schmierige Sekte. Halleluja, preis den Herrn. Ja, du kannst das. Du kannst dieses Gebet oder du kannst diese Haltung haben, die Maria hatte. Es gibt eigentlich nur diese drei Voraussetzungen. Eine haben wir uns eben angeschaut. Das Wort Gottes, halt daran fest. Die andere ist natürlich, du hast Jesus als Erlöser in dir drin. All das geht das nicht. Ja? Du hast Jesus als Erlöser. Du sagst, Gott, jetzt habe ich schon alles Mögliche ausprobiert und jetzt versuche ich es mal mit dir. Ich öffne dir mein Herz, komm in mein Leben, reinige mich und du sollst ab jetzt die Nummer eins sein. Ich will dir nachfolgen. Und dann natürlich auch, mach es wie Maria. Wir haben das letzte Woche gesehen. Sie lebte konsequent. Sie lebte nicht ihr Ding. Ihr Gebet war nicht geprägt vom Egoismus. So Gott, jetzt gib mir das, jetzt gib mir jenes, gib mir dieses. Sondern dieses Gebet war geprägt von zur Ehre Gottes leben. lebe konsequent. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst, wie Jesaja heißt es zum Beispiel, da sagt Gott, hey, ihr könnt beten, wie ihr wollt, ich höre euch gar nicht. Ihr könnt eure Hände erheben, Jesaja 1 ist die Rede, ich verhülle meine Augen vor euch, weil ihr seid nicht mit dem Herzen dabei. Aber wenn wir diese drei Punkte haben, Jesus ist unser Erlöser, wir wollen ihn verherrlichen, wir leben zu seiner Ehre. Ich suche ihn in seinem Wort, ich suche die Gemeinschaft mit anderen Christen und dann kann ich in dieses Gebet reintreten und dann kann ich in dieser Vollendung beten. Und Matthäus 7, Vers 11 sagt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Das ist Gottes Wunsch. Ja, das geht in so einer Kombination. Und dann ist das Letzte, und damit schließe ich, das sind ja Worte des Glaubens, die sie betet. Sie hält sich an den Verheißungen Gottes fest, sie spricht es aus, sie vertraut völlig auf die Allmacht Gottes, weil sie um ihre Ohnmacht weiß und darum betet sie in Vollmacht. Ja? Und das können wir auch. Solange ich um meine Ohnmacht weiß und weiß um die Allmacht Gottes, dann lege ich dieses Gebet und dann kann ich in Vollmacht beten, weil dann benutzt Gottes Geist mich auch und dann passiert da eine Interaktion und dann kann da was passieren. Aber das Gebet ist ja nur eins. Es ist wichtig, dass aus dem Gebet dann auch Taten werden. Dass ich das nicht nur bete und mache dann trotzdem weiter wie bisher, sondern, so wie es hier steht, Futur in Perfekt, Leben im Glauben. Das Leben. Es gibt einen ganz, ganz tollen Vers, der fasst das Ganze eigentlich zusammen. Da heißt es im Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das ist ein Hammervers, weil der drückt nämlich das aus, was Maria vorher gebetet hat. Der letzte Vers, den wir hier nämlich im Text lesen, in diesem Lobpreis Marias, da heißt es am Schluss ihres Gebetes im Vers 56, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Und sie kehrt zurück. Was macht sie? Sie hat das alles im Gebet vorbereitet. Sie hat das alles Gott hingelegt. Und nun geht es darum, das umzusetzen. Sonst bleibt es in der Theorie. Zu wissen, und da kannst du dran festhalten, deswegen steht das hier in der Bibel, deswegen nimm dir diesen Vers raus, dass du sagst, so Gott, jetzt habe ich das hier gelesen und jetzt habe ich das gebetet, dass du dich dieser Sache angenommen hast und jetzt gehe ich diesen Weg und jetzt bin ich mir einfach bewusst, was hier steht oder ich darf einfach daran festhalten, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass ich in den wandeln soll. Jetzt wandle ich da in dieser Tatsache. Ja, es kann zum Beispiel sein, du hast ein Ticket gekauft für den Weltweihnachtszirkus, zum Beispiel. VfB-Spiel, die spielen, die haben ja ausgespielt erstmal, ja. Und vielleicht bald noch mehr. Also, du hast ein Ticket für den Weltweihnachtszirkus und du nimmst deinen Freund, deinen Partner, einen ganz lieben Menschen mit Logenplatz. Was machst denn du jetzt? Jetzt gehst du da zum Eingang dieses Zeltes und da gehst du nicht her, wäre es vielleicht möglich, ich habe hier was draufstehen, dass ich vielleicht da so in der Nähe der Loge sitzen dürfte. Nein, du gehst da hin und sagst, wo ist mein Platz? Ja? Und wehe, dieser Typ sagt, sorry, Loge ist besetzt, ausgebucht. Du sagst, hey, ich habe da 120 Euro für bezahlt. Ich habe ein Recht auf diesen Platz. Und wenn da irgendwelche anderen Leute sitzen, die eigentlich Sperrsitz gebucht haben, und die gehen, und du hast noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ja? Verstehst du? Und das ist im Grunde genommen genau, du hast das Ticket gelöst. Durch den Glauben an Jesus hast du das Ticket gelöst. Durch das Gebet, dass du sagst, Gott, hier habe ich das Ticket, und das spreche ich einfach auch aus im Namen Jesu, weil das Gottes Wort sagt, Matthias geht jetzt in den Kongo, und er darf wissen, Gott ist bereits schon da. Ich gehe im Glauben, im Vertrauen auf Gott, ich gehe jetzt in die vorbereiteten Werke, er kann sein Flugticket lösen und so weiter. Er braucht keine Angst zu haben vor den klapprigen Kisten, die da unten sind, ja. auch wenn es wirklich da vielleicht noch mal mehr beten muss, aber er weiß das. Gott hat seine Hand über diesen Sachen, weil er lebt in den vorbereiteten Werken Gottes. Und das darfst du auch. Wenn das zusammen in der Kombination ist, dann kannst du da reingehen. Dann beginnst du deinen Tag so mit Gott, betest das aus und dann sagst du so, Gott, jetzt gehe ich in die vorbereiteten Werke, auch wenn das ein Job ist, wo du schon 20 Jahre drin bist und es hat nie so richtig funktioniert, aber du sagst, Gott, ich will es jetzt anders machen, dass du da schon alles vorbereitet hast. Diese schwierigen Persönlichkeiten, überleg dir mal, in dem Moment, wo du das betest, ist Gott bereits dran an dieser Person, der du vielleicht wieder und wieder begegnen musst, ist er dran am Arbeiten? Und wenn es sein muss, kann er diese Person auch aus dem Weg räumen. Aber er kann dir auch die Kraft geben oder die Weisheit geben, in der jeweiligen Situation richtig damit umzugehen. Das ist das Magnifikat. Und deswegen liebe ich es eigentlich auch, dass wir auch als Gemeinde vermehrt solche Lieder singen, die diesen proklamatorischen Charakter haben, die sagen, Gott, du bist gut. Gott, ich danke dir, dass du das gemacht hast. Und du kommst hier rein und sagst, kann ich nicht singen, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich auch oft nicht so, ich fühle mich auch oft nicht zum Predigen. Ist doch egal. Das ist das Gefühl. Aber ich weiß, innen drin ist eine Quelle, die Quelle Gottes in mir drin. Und da sage ich, Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du in mir bist und dass du das jetzt tun wirst. Und genauso darf ich diese Lieder singen, dass ich sagen kann, Gott, ich fühle mich jetzt zwar nicht danach, aber weil du in mir lebst, möchte ich diese Allmacht Gottes aussprechen. Und ich danke dir für deine Erlösung, ja, und das kann wieder neu in Gang kommen. Es ist natürlich schwierig, wenn du die ganze Woche über nur immer den Desert Blues singst, wie das Volk Israel in der Wüste, ja, immer nur Manna und es ist alles so schlimm, ja, und du kommst dann sonntags morgens in den Gottesdienst und willst dann irgendwelchen Lobpreis machen, das funktioniert nicht. Das heißt, es ist eine Sache, die begleitet mich durch die Woche und dann komme ich und dann kann ich das nochmal neu ausleben im Kreis der Gemeinde. Lass uns das mal auch jetzt noch mal zu Gott bringen. Wir stehen auf und beten. Und Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für diesen Lobpreis der Maria. Für diese einfache Frau. Und ich verstehe das immer besser, warum sie sagt, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter auf Erden. Und wir gehören mit zu diesen Geschlechtern. Und wir können sie glücklich preisen, weil sie es kapiert hat. Diese arme, unscheinbare